Heiliger Gott, ich danke dir, dass du hier bist. Du wirkst schon eine ganze Zeit lang in diesem Gottesdienst. Und ich bete, Geist Gottes, dass du dein Wort heute Morgen lebendig machst. Es hat wirklich Kraft. Das Wort Gottes, die Bibel, hat Kraft. Und ich bete, Herr, dass das heute was mit uns macht, dass das arbeitet in uns. Ich bete um eine ermutigende Predigtzeit, eine herausfordernde, ja, eine stärkende Zeit. Und ich danke dir, dass du derjenige bist, der es doch macht letztlich. Wir sind Werkzeuge in deiner Hand. Und ich danke dir, dass es auch Herr zu sein wird, Herr. Dein Wille geschehe hier, dein Reich komme, Herr, mitten unter uns. Ich danke dir. Amen. So, guten Morgen. Ich finde es auch schön, dass ihr da seid. Und der Ewald hat schon gesagt, meine Predigt heißen auch der Matthias. Hat gesprochen über das, worum es heute geht. Schwester Esther, genau. Schwester Esther unter anderem, also ich fand den Titel ganz gut, mein Mann fand ihn blöd. Was du darüber denkst, ist deine Entscheidung. Auf jeden Fall dachte ich auch, du kannst dich wiederfinden, so ein bisschen in dem Buch Esther. Auch der Matthias hat was Gutes gesagt. Wisst ihr, Esther ist so in die Zeit reingeboren worden, ganz mit einem ganz bestimmten Grund. Und so leben wir heute auch mit einem ganz bestimmten Grund im Jahre 2015, obwohl früher natürlich alles besser war. Ja, wie man doch so schön sagt. Okay, genau. Gut. Ich dachte auch, man hätte auch den Predigttitel wählen können, alles wird gut. Weil auch das kann man rausziehen aus diesem Buch Esther, so unterm Strich, alles wird gut. Okay. Esther ist ein Buch. Ich will gerade ein bisschen Werbung machen. Vielleicht hast du echt mal Lust, das zu lesen. Ist überhaupt kein langes Buch. Findest du im Alten Testament zwischen Nehemia und Hiob. Genau. Danke. Ist ein Buch mit Romantik für die Frauen und für die unverheirateten Männer. Mit Dramatik und eben, wie gesagt, mit einem Happy End. Das ist richtig schön, kann man vielleicht auch mal, gibt es schon verfilmt. Übrigens, Esther, wie heißt das Buch? Das ist der Film. Ja, One Night with the King, da wird es thematisiert. Mein Hauptpunkt, also mein Hauptteil besteht aus vier Hauptpunkten. Und zwar schauen wir uns vier Charaktere aus diesem Buch an. Der erste Hauptpunkt heißt Ahasverus oder Xerxes, Mittel zum Zweck. Das ist der König des Buches Esther. Und ich will mit dieser Überschrift Ahasverus, Mittel zum Zweck, den Menschen Ahasverus nicht kleinreden. Wisst ihr, wir sind keine Marionetten in Gottes Theater. So war auch er keine Marionette in seinem Theater. Aber obwohl dieser Mann ein König war, ein Mann des Rampenlichts, die Nummer eins im Land, obwohl er sehr reich war und angesehen war, war es letztlich nicht sein Wille, der in Existenz kam, sondern Gottes Wille. Ganz genau. Und daher war er auch ein Stein oder ein Puzzleteil eines Gesamtbildes, Mittel zum Zweck. Gott allein ist der Mann des Rampenlichts, wisst ihr? Der absoluten Macht. Und Gott allein ist derjenige, dem es gebührt, dass man vor ihm seine Knie beugt. Vor keinem Menschen und vor keinem Lebensumstand, sondern vor Christus allein sollten wir unsere Knie beugen. Das kommt auch später nochmal. Mache niemals einen Menschen zu einem Gott. Letztlich muss und wird diesem einzig wahren Gott alles dienen. Ich sag's euch, viele haben es schon vor mir gesagt und es werden auch Menschen nach mir sagen. Letztlich muss und wird unserem Gott alles dienen. Es wird so sein, unser Gott verliert niemals, niemals, niemals die Kontrolle. Ganz egal, wie stürmisch die Zeiten sind oder werden, keine Ahnung, oder eben gerade sind, vielleicht in deinem Leben, ist Christus dein Gott. Ich sag dir, er hat die Kontrolle. Und er wird nicht nervös und gerät in Panik, wie wir es manchmal so tun. Er bleibt ruhig. Wer das Buch Esther kennt, wer kennt es denn? Viele. Ja, ist cool, oder? Kann man gut lesen. Wirklich, ist sehr, sehr nett zu lesen. Wer dieses Buch kennt, der weiß, dass Ahasverus, der König, sich von seiner Frau Vasti, interessanter Name, wer vielleicht was, wenn du mal Kinder kriegst, Vasti. Okay. Er hat sich von ihr getrennt, weil sie sich seinem Willen widersetzt hat. Heute wäre das noch lange kein Trennungsgrund, damals schon. Ja, sie hat sich ihm, dem König, widersetzt. Und natürlich, wie es so ist, braucht er eine neue Königin. Eine Jungfrau, das war absolut der oberste Maßstab und natürlich auch gut aussehend. Innerlich und äußerlich gut aussehend. Viele Frauen kamen, kannst du lesen, so eine Art Germany's Next Topmodel. War das da im Persischen Reich? Sie kam, aber nur eine siegte. Heidi Klum hat ausgesucht. Gut, in diesem Fall nicht, aber eine wurde tatsächlich ausgesucht, nämlich die, die Gott auswählte. Wie gesagt, auch wenn du, ich gucke das nicht, muss ich sagen, Germany's Next Topmodel, aber die sehen schon alle gut aus, oder wahrscheinlich hier. Guckt ihr sowas? Keine Ahnung. Sind schon hübsche Frauen und so weiter. Und damals waren das auch wahrscheinlich viele, viele. Hat eine große Auswahl gehabt, der König. Aber diese eine wurde es, weil Gott gesagt hat, du wirst es. Und diese eine war eben die Esther. In Esther 2, Vers 17 steht, Ahasverus gewann Esther lieber als alle Frauen und sie fand Gnade und Gunst bei ihm. Und er setzte die königliche Krone auf ihr Haupt und machte sie zur Königin anstelle von Vasti, seiner Ex. Das ist von mir, seine Ex. Ich übersetze auch Wort Gottes. Ahasverus hatte einen Vertrauten. Wisst ihr, wer das war? Wer denn? Haman, böser Bube. Haman war kein guter Ratgeber, aber der König ließ sich von ihm beeinflussen. Das ist jetzt ein Quergedanke, der mir gerade kommt. Achte darauf, wer dir Ratschläge geben darf. Es kann schon sein, dass mal schlechte Ratschläge kommen, die Kick raus aus seinem Leben, setzt ihn nicht um, denn Ahasverus hat sich darauf eingelassen, auf einen schlechten Ratgeber und es hätte richtig böse enden können. Zu Haman und auch zu dem, wie es hätte enden können oder wie es endete, auch später noch mehr. Eines Nachts konnte Ahasverus nicht schlafen. Ist dir vielleicht auch schon mal so gegangen. Und da damals ein Seppen durch die Fernsehkanäle oder das Checken der E-Mails oder keine Ahnung noch nicht ging, ließ er sich das Buch, denn das gab es schon, mit den täglichen Meldungen bringen. So eine Art Tagesschau. Die haben damals auch Buch geführt und aufgeschrieben. Ich meine, deshalb haben wir auch die Bibel. Ist klar. Wisst ihr, hätte Jesus heute gelebt, gäbe es Videoaufzeichnungen bei YouTube, alles voll von Wundern und so weiter. Aber das hatten die damals nicht. Die hatten die Bibel. Und da ist niedergeschrieben, versteht ihr? Im Grunde dasselbe, nur in einer anderen Form. Ja, und der König hat sich eben dieses Buch mit den Meldungen bringen lassen. Ahasverus erinnerte sich beim Blättern und beim Lesen, dass der Jude Mordekai ein Attentat auf ihn, den König, vereitelt hat. Und er fragte seine Diener, wurde er eigentlich geehrt dafür, dass er mir das Leben gerettet hat? Und die Diener verneinten. Und dass dieser Mordekai des Königs, ich sage mal in Anführungsstrichen, Schwiegervater war, das wusste der König gar nicht. Mordekai war der, ich sag mal, Stiefvater, Pflegevater von Esther. Der hat die großgezogen, weil die Eltern früh gestorben sind. Wisst ihr, auch so tragische Geschichten gab es damals schon. Dass auch damals Leute schon ohne Elternteile groß geworden sind und ist trotzdem was draus geworden aus dem Kind. Ist das gut? Ja. Und mit der Frage, wie man diesen Juden Mordekai denn ehren könnte für seine Heldentat, konfrontierte er der König, seinen Vertrauten Haman. Den hat er gefragt. Und Haman war ein, laut Wort Gottes, entschiedener Judenhasser. Der fand Mordekai und das ganze jüdische Volk ziemlich ätzend. Und der wird gefragt, wie kann ich denn den Mordekai ehren? Okay. Und im Grunde dieser Moment auch, dass der König ausgerechnet den Haman gefragt hat, der hat ja noch mehr vertraut. Es gibt ja nicht nur so einen in der Gefolgschaft. Dass er ausgerechnet Haman gefragt hat, war auch so ein Zufall in Anführungsstriche. Denn eigentlich war Haman auf dem Weg zum König, um den König mal wieder zu manipulieren und ihn mal wieder überreden zu wollen, in diesem Fall den Mordekai an einen Galgen zu hängen und ihn umzubringen. Aber der König kam ihm entgegen, sozusagen, mit seiner Frage oder war ihm voraus mit seiner Frage. Und das, da dachte ich so, na, ist es ein komischer Zufall, oder? Ausgerechnet Haman, der gefragt wird, wie können wir diesen Mann denn ehren? War es Zufall, dass Ahasveros, die Königin Vasti, gegen die Jüdin Esther ersetzt hat? War es Zufall, glaubt ihr das? Nee. War es Zufall, dass Ahasveros in dieser einen Nacht nicht schlafen konnte? Glaube ich auch. Der hat sich vielleicht gefragt, Mann, warum kann ich nicht schlafen und so weiter, ich armes Würstchen. Aber Gott wollte, dass er wach war und dass er las. Manchmal ist das so. Also Gott hatte die Finger im Spiel und etwas in Gang gebracht, das zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht zu erkennen war. Rückblickend konnte man überhaupt erst erkennen, warum er nicht geschlafen hat. Rückblickend war zu erkennen, warum Esther die neue Königin wurde, nicht während des Spiels, hinterher. Wirklich. Wie oft ist es so? Es ist oft so, dass du rückblickend erst erkennen kannst, warum manche Dinge so passiert sind, wie sie geschahen. Gott war, und das betone ich an dieser Stelle, und es ist ihm ein Anliegen, dass es seinem Volk, und ich sage mal, das sind die Juden und das sind die Christen, gut geht. Wenn du dich zu Jesus bekehrst, dann bist du drin in diesem Boot des Willen Gottes, dass es dir gut geht, auf der ganzen Linie. Dass der Segen fließen kann in dein Leben. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Unser Gott bietet Schutz und er macht sehr, sehr, sehr viel Hintergrundarbeit, von der wir gerade jetzt, so wie wir hier sitzen oder stehen, noch nicht mal den Hauch einer Ahnung haben. Gott ist am Werk und er schläft nicht. Unser Gott ist wach und wirkt. Auch wenn du Fürbitte am Tun bist für Menschen, Gott ist am Werk und er wirkt. Glaube, dass es ist wahr. Er tut, und das sagt die Bibel ja, er tut so viel mehr, als wir jemals erbitten und erdenken können. Ist das eine Aussage? Lass sie dir mal auf der Zunge zergehen. Dein Gott tut so viel mehr, als du jemals erbitten und erdenken kannst. Du kannst überwältigt werden von der Liebe Gottes zu dir und auch von Gebetserhörungen in einem Ausmaß, dass du dir heute hier so nicht erträumen kannst. Unser Gott kann so viel mehr tun. Cool ist das. All diese Zufälle, die ich eben genannt habe, in Anführungsstrichen, von denen das Buch Esther berichtet, sollten sich letztlich als Eintrittskarte in die Freiheit für die Juden herausstellen. Das war das Endergebnis. Das Volk Gottes, das unserem Gott am Herzen lag, er wollte die in Freiheit sehen, will er bis heute. Mein zweiter Hauptpunkt, jetzt gehen wir zum nächsten Charakter. Haman, der Zerfressene. Haman war ein armer Mann mit noch ärmeren Lebenszielen, will ich euch sagen, es ist so. In Esther 5 lesen wir, dass er reich war, dass er eine große Familie hatte, dass er beim König angesehen war. Er hatte Macht, das war auch ein Mann mit Macht und Einfluss. Und Und in Esther 5, Vers 13 steht trotzdem drin, aber das alles ist mir nicht genug. Solange ich den Juden Mordekai sitzen sehe im Tor des Königs. Ein zerfressener Mann. Was ist hier gemeint? Wirklich, das alles ist mir nicht genug. Haman war ein großes Tier, habe ich eben gesagt, im Königreich. Er war der Oberfürst, sagt er, sagt die Bibel. Und das Reich war sehr groß, es umfasste 127 Länder. Es war nicht nur so ein Bundesland oder sowas. Es war ein riesengroßes Reich, 127 Länder. Immer wenn Haman in der Stadt auftauchte, beugten alle ihre Knie und fielen vor ihm nieder. Denn das war des Königs Wille. Außer Mordekai, der Jude. Er blieb stehen. Und wie reagierte Haman auf dieses Verhalten? Esther 3, Verse 5 bis 6, da steht. Und als Haman sah, dass Mordekai nicht die Knie beugte, noch vor ihm niederfiel, wurde er voll Grimm. Aber es war ihm zu wenig, dass er nur an Mordekai die Hand legen sollte. Denn sie hatten ihm gesagt, von welchem Volk Mordekai sei. Sondern er trachtete danach, alle Juden, die im ganzen Königreich des Ahasveros waren, zu vertilgen. Das war sein Lebensziel. Dafür hat er gelebt. Und Haman schafft es tatsächlich, den König so weit zu beeinflussen, dass er ein Gesetz erließ, alle Juden, die in seinen 127 Ländern lebten, ob jung, ob alt, männlich, weiblich, an einem Tag umbringen zu lassen. Ein solches Gesetz wurde vom König erlassen. Haman hatte Macht über den König und Haman manipulierte den König. Und ich sage es nochmal, lass es nicht zu, dass ein Mensch Macht über dich hat und dass ein Mensch dich manipulieren darf. Sehr uncool. Nicht gesund. Auch dein Ehepartner nicht. Kein Mensch darf dich manipulieren. Also Haman war eine richtig arme Kreatur. Zweimal steht es im Buch Esther, im Kapitel 3 und im Kapitel 5. Das alles ist mir nicht genug. Das reicht mir nicht. Sein großes Lebensziel, die Ausrottung der Juden, raubte ihm sämtliche Lebensfreude. Dieses Lebensziel erlaubte es ihm nicht zu erkennen, was in seinem Leben gut lief. Er hatte eine Frau oder einen Partner, wisst ihr, wenn du ein Mann bist und auf der Suche bist. Er hatte eine Frau, wenn du Frau bist, vielleicht bestimmt hier, letzten Reihen, ihr sagt sie irgendwann, ich habe einen Mann, ich habe eine Frau, preist den Herrn, von Gott ausgesucht, hoffentlich. Er hatte viele Söhne, Söhne waren es ja damals, Söhne. Preist den Herrn für Töchter. So. Und das will ich auch mal sagen, wisst ihr, wenn ich die Geschichte so von Jesus mir angucke, Jesus gibt der Frau einen ganz neuen Wert. Schon mal aufgefallen? Frauen waren was bei Jesus und die Männer auch, ihr seid auch gut. Aber nicht nur da, um Kinder zu kriegen, so, wisst ihr, es gibt Aufgaben für Frauen im Reich Gottes. Und es ist so schön, wenn ich mir das so ansehe, wie Jesus so mit der Frau umgeht, der gibt der echt einen neuen Wert. Okay, also er hatte eine Frau, er hatte viele Söhne, er hatte einen guten Job, ich habe es eben ja schon mal aufgelistet, der ihm Versorgung gewährleistete. Er hatte Einfluss, Leitungsposition. Im Grunde hatte dieser Haman viel, viel Grund zur Dankbarkeit und Grund dazu, ein freudiges, erfülltes Leben zu leben. Und da war nichts von da, unter Garantie. Sein Lebensziel ließ ihn niemals zufrieden und entspannt sein. Ich war nicht dabei, aber ich glaube, es war so. Weil die Bibel sagt, das alles war mir nicht genug über ihn. Und da steckt was drin in dieser Aussage. Weil er so zerfressen von seinem Judenhass war, nahm er ein so erbärmliches Ende letztlich. Ganz trauriges Ende nahm dieser Haman. Haman, den hängte man nämlich an den Galgen, den er für den Mordekai hat aufstellen lassen. Er starb da dran. Baumelnd hing er da. Sichtbar für alle. Tot. Und von einem auf den anderen Moment hat er alles verloren. Alles. Gestern noch mit dem König gespeist und mit der Königin und sich auf der sicheren Seite gefühlt. Heute tot. In der Stunde seines Todes nutzte ihm seine gesellschaftliche Stellung, sein Reichtum, seine Familie nichts mehr. Nichts davon blieb übrig. Wisst ihr, ich dachte so, Ziele zu haben ist wichtig und es ist gut. Wir sollten zielorientiert leben, nicht nur so in den Tag hinein. Das ist sehr uncool. Das ist unproduktiv und du kommst nicht weiter, nicht wirklich. Wenn du sagst, ich mach mal den Führerschein, dann solltest du dir bewusst werden, was brauche ich denn dafür? Erstmal brauche ich Geld. Das richtige Alter, dann muss ich mich anmelden, dann muss ich lernen, um das zu schaffen. Also jedes Ziel setzt Schritte voraus, die gegangen werden müssen, sonst kommst du nicht an. Also Ziele zu haben, ist eine gute Sache. Aber welche Ziele haben wir? Welche Ziele verfolgen wir? Welche Hauptziele? Und bei dieser Frage kann es spannend werden. Und würde ich eine Umfrage machen, kämen die unterschiedlichsten Sachen bei raus. Ganz klar. Was ist dein persönliches Hauptlebensziel? Wenn du Christ bist, dachte ich so, kennst du die Antwort. Dann weißt du, was die anderen Christen hören wollen und was deine wiedergeborenen Ohren hören wollen. Was die brauchen gerade. In etwa so, man kann es natürlich auch ein bisschen anders formulieren, aber in etwa wäre das Hauptlebensziel eines Christen natürlich für und mit dem Herrn leben und in der Kraft seines Geistes aktiv zu sein. Oder? So in etwa. Für Jesus leben, mit ihm leben und in der Kraft seines Geistes aktiv sein. Und ist das so praktisch in deinem Leben, wenn du sagst, du bist ein wiedergeborener Christ, gehörst du Jesus? Ist es so in meinem Leben? Und dieses höchste Lebensziel, ich will es einfach mal so formulieren, wirklich zu erreichen, ist es unumgänglich, dass du eine Sache tust. Was glaubt ihr denn? Eine Sache. Um wirklich mit Jesus und für Jesus und in der Kraft des Geistes zu leben. Was ist unumgänglich? Alles richtig. Wer hat es gesagt? Persönliche Beziehung. Amen. Behaupte ich. Es ist wichtig, dass du Zeit mit Gott verbringst. Sonst geht's nicht. Unsere Zeit ist extrem umworben. Ist dir schon mal aufgefallen? Die Zeit, die du hast, sehr, sehr umworben. Ich kenne niemanden, der vor Langeweile schon mal gestorben ist. Ich kenne Leute, die gesagt haben, boah, mir ist ja so langweilig. Aber gestorben sind die nicht daran. Vor Stress, da kann man schon mal. Vor Dauerstress bringt dich um wahrscheinlich. Sehr uncool. Da achte auch drauf, dass du da nicht vom Pferd fällst. Okay, aber deine Zeit ist definitiv sehr, sehr umworben. Und jetzt zwei Fragen. Was hast du so über die Feiertage gemacht? Oder in den Osterferien oder im Urlaub, wenn du jetzt Urlaub hattest? Hattest du Zeiten in der Gegenwart Gottes? Amen. Cool. Unser Gott will eine sehr, sehr persönliche Beziehung auf Augenhöhe mit uns. Wisst ihr? Aber weder die sozialen Internetkontakte, die PC-Spiele und anderen Medien, noch die Beziehung zu anderen Menschen und auch nicht die Dienste, die wir tun für den Herrn in der Gemeinde oder außerhalb, haben eine Beziehung auf Augenhöhe mit Jesus zufolge. Das sind gute Sachen, gerade mitzuarbeiten, aktiv zu sein für den Herrn. Aber die Bibel sagt uns einen anderen Weg, zeigt uns einen anderen Weg auf. Drei Stellen sind mir eingefallen. Wenn ihr mich von Herzen suchen werdet, sagt das Wort, dann werde ich mich von euch finden lassen. Wenn ihr mich von von Herzen suchen werdet, dann werde ich mich von euch finden lassen. Die nächste Stelle: sei still und warte auf ihn. Sei still und warte auf ihn. Und die dritte Stelle: Berge schmelzen wie Wachs. Berge stehen für Probleme, für Sorgen, für Nöte. Wo denn? In der Gegenwart des Herrn. Sind wir in der Lage, Stille auszuhalten? Bist du in der Lage, Stille auszuhalten? Kannst du das noch? Oder machst du gerade irgendwas an, wenn du irgendwo bist, in deinem Zimmer? Gerade, und wenn es sogar eine Predigt ist, aber gerade was auf die Ohren. Bist du in der Lage, Stille auszuhalten? Teste dich doch mal. Fahr doch mal eine längere Strecke im Auto und lass mal alles aus. Kannst du das überhaupt noch? Teste dich mal. Ich glaube, das ist nicht so einfach für manche Leute. Wo werden Probleme gelöst? Nimm die Bibel wörtlich: in der Gegenwart des Herrn schmelzen deine Probleme wie Wachs. Nicht in erster Linie in der Ausarbeitung eines Masterplans. Hat auch seinen Platz. Aber in der Gegenwart des Herrn suche deinen Gott. Und dann geht es dir besser. Gottes Gegenwart zu suchen, glaube ich, kann anfangs viel anstrengender sein, als ein Traumbuch oder Zielbücher zu führen. Weil es durchaus sein kann, dass du das Gefühl hast, dass erstmal gar nichts zurückkommt. Weißt du, du brauchst Geduld im Suchen des Herrn. Vielleicht antwortet er dir nicht sofort. Und du musst das wiederholen, ruhig zu werden in der Gegenwart Gottes und es lernen auszuhalten. Ich auch predige mir genauso. Uns predige ich hier. Und ich, unterm Strich, ich weiß es, es lohnt sich, Zeit mit Gott zu verbringen. Das sind auch Erfahrungswerte. Manchmal lasse ich den Glotzometer auch aus und habe dann Zeit mit Jesus und denke hinterher, ja, es war cooler. Lasst uns dem richtigen Hauptlebensziel wirklich nachjagen, dieser Beziehung mit Jesus auf Augenhöhe. Leben in eurem Christsein, in unserem Christsein zu haben. Und es ist wirklich nicht anders möglich, als Gott zu suchen und Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn. Neben allem Dienen und gut wollen und gut tun, nimm dir Zeit für Jesus. Wenn ich so ein Herzstück rausziehen müsste aus meiner Predigt, dann wäre es das, was ich euch gerade gesagt habe. Das ist es. Eine Beziehung auf Augenhöhe. Und dann für den Herrn leben und mit ihm und seiner Kraft aktiv sein. Es werden Folgen sein, die kommen. Und natürlich das Wort Gottes. All die Dinge, die wirklich wichtig sind. Aber habt Zeit mit Jesus. Lern ihn kennen. Lern ihn lieben. Und vielleicht kannst du dir ja mal ein, zwei Seiten in deinem Traumbuch reservieren, wenn du sowas hast. Ich weiß ja nicht, wird nicht jeder führen. Wer führten sowas? Wer hatten sowas? Traumbücher, Zielbücher. Es gibt Leute, sehr schön. Und träum doch mal davon. Wisst ihr, wir träumen von vielem. Auch als ich jung war, 15, ich wusste genau, wie die Haarfrisur meines zukünftigen Mannes sein sollte mit 15. Mit 20 war die Frisur nicht mehr in. Was willst du da machen? Aber ich konnte dir alles sagen, wirklich, wie er auszusehen hat und so weiter. Man träumt von so vielen Dingen. Aber träum doch mal davon, wie du dir eine perfekte Beziehung zu Jesus vorstellst. Und träum doch mal davon, wie er sich eine perfekte Beziehung zu dir vorstellen könnte. Und ich sag dir, du wirst wahrscheinlich dabei rauskommen, da muss was auf Augenhöhe sein, eine Ebene, Freundschaft, Austausch, keine einseitige Kiste. Er will dein Herz berühren. Ah. Und dich sich zeigen, wie er ist. Und darum lerne es oder tu es mal einfach mal stille aushalten. Werde mal ruhig, sei stille und warte auf ihn. Diese Stelle nochmal zu zitieren. Mein vorletzter Punkt, der dritte Hauptpunkt kommt jetzt. Mordekai, der Konsequente. In Esther 3, Vers 2 steht: Alle Großen des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder. Denn der König hat es so geboten. Aber Mordekai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Er weigerte sich, einen Menschen anzubeten. Denn das war Anbetung. Oh, Haman kommt. Yeah. Er weigerte sich, seine Knie zu beugen. Und für mich steckt in dieser Tatsache eine ganz tiefe Wahrheit drin. In dieser Weigerung, die Knie zu beugen. Ich weiß nicht, ganz ehrlich, wie oft ich schon, Melanie Ella, meine Knie gebeugt habe vor Ängsten aller Art. Von Todesangst bis Menschenfurcht war alles dabei. Und ich habe meine Knie davor gebeugt und viel zu viel Einfluss zugelassen, mich einschüchtern lassen, mir Angst einjagen lassen. Und wenn das passiert, hast du deine Knie gebeugt vor Angst. Und ich weiß nicht, wie oft mir das schon passiert ist in meinem Leben. Oft. Ich weiß nicht, wie oft ich meine Knie schon gebeugt habe vor dem Teufel, weil ich Sorgen, Nöte oder Probleme viel zu viel Macht über mein Leben gegeben habe. In dem Moment beuge ich meine Knie vor diesem Umstand. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon meine Knie gebeugt habe vor Menschen, indem ich sie beeindrucken oder ihnen etwas beweisen wollte. Gab es auch schon. All diese Dinge. Lasst uns Menschen achten und respektieren, auf alle Fälle ihnen Ehre geben. Lasst uns Probleme nicht ausblenden, weil es bequemer ist. Du musst dich auch Problemen stellen, keine Frage. Aber hüte dich davor, einen Menschen zu einem Gott zu machen, ich habe es heute schon mal gesagt, oder deinem Problem zu erlauben, dass es dich beherrschen darf. Wenn du jetzt hier sitzt und ständig an deinen Kontostand denkst, weil er ein Minus hat, sage ich dir, wenn du Zehntengeber bist, dein Gott ist größer. Ja, Amen. Genau. Lasst uns Acht haben, dass wir unsere Knie vor Gott allein beugen. Und wenn wir das tun, dann haben wir Glauben, wisst ihr, Glauben an seine Verheißung, Glauben, dass er unsere Leben gut macht, dass er alles Schlechte drehen kann in Gutes. Dann beugen wir unsere Knie vor Gott. Und wenn wir da keinen Glauben haben, dann beugen wir unsere Knie vor irgendwas anderem eben. Boah, die Diagnose vom Arzt. Nein, ich werde nie mehr wieder richtig laufen können zum Beispiel. Und halte fest und stärke deinen Glauben. Und wenn du es schon seit Jahren machst, dann mach es weiter. Nicht die Diagnose des Arztes ist Wort Gottes. Und ich weiß schon, manchmal fühlt sich das auch nicht gut an und dann hat man keinen Bock mehr und so weiter. Und doch, ich will dir heute wieder Mut machen. Komm, ey, komm die Pötte. Bau deinen Glauben neu auf. Stärk dich. Vertrau deinem Gott und beuge deine Knie vor Gott allein. Er kann das ganze Chaos in deinem Umfeld ordnen und sortieren. Und Mordekai blieb nicht nur in Bezug auf Haman stehen. Er nahm auch massiv Einfluss. Ja? Also er blieb stehen, alle saßen, so wie ihr jetzt, einer steht. Okay, ja, verstehe. Das war eine Seite an ihm und das andere war eben, dass er massiv Einfluss nahm. Er wusste, ich kann Einfluss nehmen und ich tue es. Er war es, der seine Adoptivtochter Esther zur Brautschau sandte. Kannst du lesen. Er war das, der sagt, hey, guck mal, Heidi Klum hat inseriert. Komm, du bist schön genug, melde dich an. Du hast die Maße, Body Mass Index. Sowieso. Er war es, der ihr sagte, dass sie anfangs über ihre jüdischen Wurzeln schweigen sollte. Ahasverus wusste gar nicht, dass er eine Jüdin geheiratet hat. Und der Mordekai hat eben gesagt, sag's nicht. sei ruhig drüber. Sie hat nicht gelogen, wohlgemerkt. Sie hat es einfach nicht gesagt. Er war es, der Esther daran erinnerte, dass sie Verantwortung für ihr Volk hatte, nachdem bekannt wurde, dass das jüdische Volk vernichtet werden sollte. Er muss viel richtig gemacht haben, wisst ihr? Der Mordekai. Denn der Herr segnete ihn, nachdem Haman am Galgen hing. Gottes Segen ist geflossen. In Esther 8, Verse 1 und 2 lesen wir, Mordekai wurde vom König empfangen, denn Esther hatte ihm gesagt, wie er mit ihr verwandt sei. Und der König tat ab seinen Fingerreif, den er Haman genommen hatte, und gab ihn Mordekai. Und Esther setzte Mordekai über das Haus Hamans. Mordekai übernahm Hamans Platz. Sein Haus, nicht die Frau, aber sein Einfluss, seine Macht, sein Wohlstand. Er übernahm das. Und am Ende berichtet das Buch Esther über Mordekai. Denn Mordekai, der Jude, war der Erste nach dem König Ahasveros und groß unter den Juden und beliebt unter der Menge seiner Brüder, weil er für sein Volk Gutes suchte und redete, was seinem ganzen Geschlecht zum Besten diente. So kann es gehen, wenn man auf der richtigen Seite steht. Nicht sofort wahrscheinlich. Ist auch Zeit ins Land gegangen. Wisst ihr, man liest das ja immer, die Kapitel, so schnell. Und das ist auch Wartezeit und Aushalten und nichts sehen und Glauben. Gab es da auch, ganz genau wie heute, nichts anderes. Die Welt erfindet sich nicht neu, wisst ihr. Auch die Sorgen, mit denen die Leute damals rumgekämpft haben, sind heute noch existent. Der Mensch ist ja gleich geblieben. Wir haben viel von Adam und Eva. Nicht nur das Aussehen, so das Grundaussehen. Also so kann es gehen, wenn man auf der richtigen Seite steht und sich für die richtige Sache einsetzt. Dann fließt der Segen von oben. Achte darauf wirklich, dass der Segen Gottes fließen kann in dein Leben. Blockier da nichts. Mein letzter Punkt, Esther, die Heldin. Schwester Esther. Esther war ihrem Vater gehorsam. Dadurch ehrte sie ihn. Er hat gesagt, geh zur Brautschau, und sie ging. Das liest du an vielen Stellen so, dass sie einfach gemacht hat, was ihr gesagt wurde, ohne Stress. Wisst ihr, wir haben zwei kleine Kinder, einen kleineren, 3,5. Der macht nicht immer, was man ihm so sagt, besonders. Er macht schon Stress. Wisst ihr, gestern waren wir im Einkaufsladen, neue Jacke kaufen, 3 Jacken angehabt, Stress gemacht, wollte er nicht. Man kann mit 3,5 schon einen sehr starken Willen haben. Ja, ganz genau. Und es ist cool, letztlich hat er sich dann für eine entschieden. Mit 3,5 entscheidest du dich dann für eine Jacke, ja, gut. Anderes Thema. Aber das war dann gut, da hatten wir Frieden im Laden und auch daheim. Aber es ist schön, wisst ihr, deine Eltern sagen dir was und du machst es einfach. Räum die Spülmaschine aus und du machst es einfach. Es bringt dich nicht um und so weiter. Wisst ihr, so simple Dinge. So Sachen, die, wo man echt Stress machen kann oder die tut man einfach und dann ist gut. So kannst du auch, wenn deine Eltern dir nichts mehr sagen, weißt du, dir sagt irgendjemand was, du kannst dich angepisst fühlen, dich tierisch aufregen, du kannst auch sagen, jo, ist gut. Und drüber hinwegsehen. Die Liebe deckt alles zu, heißt so schön. Gut, Esther, da waren wir ja. Also sie war ihrem Vater einfach gehorsam. Dadurch ehrte sie ihn. Das ist Elternehren. Wenn die nichts Schlimmes von dir wollen, das ist Elternehren und das garantiert dir ein langes, erfülltes Leben auf dieser Erde. Machst du Stress daheim, machst du dir letztlich Stress. Auch nach ihrer Hochzeit blieb der Vater wichtig. Wisst ihr, auch wenn wir verheiratet sind und die Beziehung zu unseren Eltern, solange die leben, sollten wir pflegen. Ja, genau. Und mit Hilfe Mordekais wurde ihr auch klar, dass Gott selbst sie zur mächtigsten Frau im Staat gemacht hat, um es mal so zu sagen, weil sie einen Auftrag zu erledigen hatte. Eben weil mehr dahinter steckte. Sie sollte zum König gehen und für ihr Volk um Gnade bitten. Und das ist auch was der Matthias vorhin angesprochen hat. Zu der Zeit war es so, dass die Königin nur dann zum Königin ging, wenn er nach ihr rief. Sonst nicht. Ich meine, das ist für uns schon unvorstellbar. Wir leben ja in einem Haus dann zusammen mit unserem Ehepartner. Wir können immer mal reinplatzen, so ins Büro oder so. Aber es war damals so. Ging sie ohne Aufforderung einfach so, dann hätte es sie ihr Leben kosten können. Und das wusste sie. Da hing richtig was dran, wisst ihr? Also für Esther stand einiges auf dem Spiel. Aber wie reagierte sie auf Mordekais Aufforderung? Das ist interessant. Wie reagierte sie darauf? Er sagt, du musst hingehen, du musst für dein Volk einstehen. Du hast hier eine Aufgabe zu erledigen. Wie reagierte sie zuerst? Wisst ihr's? Die erste Reaktion war Furcht. Völlig verständlich. Ich meine, hier ging es um ihr Leben, nicht um irgendwas. Wenn es um dein Leben geht, jo. Schon mal gedacht, dass du stirbst? Wir hatten das schon mal gedacht. Ich habe, dass ich neulich Grippe hatte. Zweimal gedacht, ich schaff's nicht mehr, ernsthaft. Aber es war komisch, echt. Es war schon irgendwie schon abgeschlossen innerlich. Aber dann weißt du, da denkst du nicht mehr, wie viel Geld hast du auf dem Konto. Oder? Welche Klamotten hängen in deinem Schrank? Da denkst du nicht dran an solche Sachen. Das ist anderes wichtig. Also zuerst reagierte sie mit Furcht. Aber dann stand auch sie, sie ist aufgestanden, so wie Mordekai seine Knie nicht gebeugt hat, hat sie auch ihre Knie nicht gebeugt. Sie hat vielleicht ein bisschen geschwankt wegen der Furcht, aber sie stand. Sie blieb stehen und beugte ihre Knie nicht vor den Umständen. Und in Esther 4, Vers 16 und 17 steht, Esther ließ Mordekai antworten auf seine Bitte. Geh hin und versammle alle Juden, die in Susa sind und fastet für mich, dass er nicht esst und trinkt. Wie lange? 3 Tage. Drei Tage nichts essen und trinken. Ich habe es noch nicht gemacht. Stell mir es... Kommt vielleicht noch. Bisschen heftig vor auch. Ist schon was, 3 Tage. Gell? 1 Tag ist schon. Das ist schon einiges. Weder Tag noch Nacht. Auch ich und meine Dienerin wollen so fasten. Und dann will ich zum König hineingehen, entgegen dem Gesetz. Und dann sagt sie, komme ich um, so komme ich um. Und jetzt auch was Interessantes. Mordekai hat ihr nicht mehr geantwortet und gesagt, ich habe aber einen viel besseren Plan, weil ich ja dein Vater bin. Haha, viel älter, viel weiser, viel klüger. So kann auch ein Elternteil auf das Kind reagieren, wenn das Kind mal einen Ratschlag hat. Wie reagierte Mordekai? Mordekai ging hin und tat alles, was ihm Esther geboten hat. Hat auch seinen Platz. Fand schon ganz, ganz nett. Hier hört der Vater auf die Tochter, weil es einfach richtig war in dem Moment. Es geht ja nicht um Machtkämpfe, meine Güte. Worum geht's? Es geht um viel mehr. Hier geht es vordergründig darum, dass ein ganzes Volk nicht stirbt und nicht darum, dass der Papa der Chef ist. Okay, also meistens hat die Tochter auf den Papa gehört und hier war es einfach mal umgekehrt. Und dann Esther, die auf einmal klar weiß, was zu tun ist. Sie gibt die Anweisungen. Sie handelt besonnen, dachte ich so in der Vorbereitung. Nimmt sich 3 Tage Zeit, obwohl die Zeit drängt. Nimmt sie sich trotzdem nochmal 3 Tage Zeit. Holt sich geistliche Rückendeckung. Fastet mit mir, das ganze Volk. Wir stehen hier zusammen, ich bin nicht alleine. Wir alle, lasst uns alle fasten und beten und den Herrn suchen in der Zeit. Denn sie weiß, nur Gott kann ihr helfen. Ihr Leben legt sie ganz bewusst in Gottes Hand. Und sie wagt diesen Schritt aufs Wasser, taucht unangemeldet, aber, und das kann man auch schön lesen, in aller Demut beim König auf. In aller Demut taucht sie da auf und gewinnt. Das ist ja das Schöne, das ein Teil des Happy Ends, der Anfang des Happy Ends. Und auch hier handelt sie besonnen und nimmt sich Zeit. Lädt den König zum Essen ein, nicht nur einmal, mehrmals. Und den Haman isst mit denen, bevor sie ihr Anliegen vorbringt. Und ich dachte so, vielleicht hat sie an dieser dreitägigen Zeit des Suchens Gottes ihre Strategie empfangen. Könnte ja sein, dass sie nicht in der Ausarbeitung eines Masterplans zum Ziel kam, sondern im Suchen des Herrn, dass darin die Antwort lag. Auf jeden Fall war sie erfolgreich. Sie gewinnt ihr eigenes Leben und die vielen Leben ihres jüdischen Volkes. Ich weiß nicht, wie viel es waren, ich habe versucht rauszukriegen, keine Ahnung, habe es nicht geschafft. Aber es waren schon ein paar. In 127 Ländern lebten schon ein paar Juden. Wie gut ist es, mutig zu sein, seine Knie nicht zu beugen vor Umständen und besonnen vorzugehen. Erstmal zu überlegen, bevor man anfängt, kleinere Brände zu löschen. Muss entdecken, wo ist der Hauptbrand. Erstmal gucken. Zur Ruhe kommen. Ja, im Grunde den Herrn suchen, gerade über wesentliche Dinge. Wie gut ist es eben, Gottes Willen zu suchen und nicht locker zu lassen, bis die Antwort da ist. Sich festzubeißen. Gott, ich erwarte eine Antwort. Ich will, dass du zu mir redest. Wir dürfen so beten, wisst ihr? Uns festbeißen. An diesem Schrei, Gott, begegne mir, wie du bist. Du kannst so beten. Ich will eine Begegnung mit dir haben. Mach es zu einem Herzensschrei von dir und dann warte mal ab. Denke nicht, es ist wie, habe ich auch schon öfters als Beispiel gebracht, bei McDonald's vorfahren, Einkauf, Essen, heimfahren. Du brauchst Geduld. Bestimmt brauchst du Geduld. Aber echt, es lohnt sich, denke doch. Und wie gut ist es, zusammenzuarbeiten, wie hier an diesem Bild Esther und das Volk, sich gegenseitig unterzuordnen. Nicht ich Chef, du nix, sondern so eine Achtung, so ein Respekt voreinander, gegenseitig und sich zu ergänzen. Weißt du hast Stärken, die dein Nachbar nicht hat und umgekehrt. Du kannst dich ergänzen, du solltest dich ergänzen mit anderen. Keiner von uns ist der Superheld. Helden sind wir alle, weil wir Kinder Gottes sind. Sind coole Leute. Müssen unseren Kopf nicht verstecken, ganz ehrlich. Wir haben eine gute Botschaft auch zu verkündigen. Geh erhobenen Hauptes durch dieses Leben. Steh zu Jesus, du bist wer. Aber du brauchst auch die anderen. Wir brauchen einander. Esther setzte ihr Leben aufs Spiel. Sie klammerte nicht daran. Komme ich um, so komme ich um, hat sie gesagt. Und im Gegensatz zu Haman, der alles verlor, gewann sie alles. Sie gewann, sie wurde zur Heldin, weil sie ihrem Gott vertraute. Und Esther wurde zur Heldin nicht deshalb, weil sie sich danach fühlte. Wisst ihr, sie hatte Furcht, hatte mit Furcht zu kämpfen. Und ich weiß nicht, wie die 3 Tage Fastenzeit so seelisch für sie waren. Oder auch dann, jetzt ist der Moment da und ich gehe zum König. Wie das war. Ich meine, die hatten auch Gefühle, die Leute damals. Es war schon herausfordernd, ganz bestimmt. Aber sie gab ihr Leben mit aller Konsequenz in Gottes Hand. Mit aller Konsequenz, 100%ig, lieferte sie ihr Leben Gott aus und gewann. Ich bin fast fertig. Amen. Du hast recht. Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Es kann schon sein, es wird passieren, dass wenn du zu Jesus stehst, dass manche Leute dich uncool finden und schlecht reden. Aber schlecht reden, wisst ihr. Ob du zu Jesus gehörst oder nicht, irgendjemand redet eh schlecht, auch über die anderen. Also es gibt das nicht. es allen recht zu machen. Das ist nicht möglich. Darum ist es cool, mach's Gott recht. Wir sollten sein, so wie Johannes der Täufer. Der war schon schräg, wisst ihr, also schräg so was. Der war nach Gottes Geschmack, sagt die Bibel so. So ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und der hat sich von Honig ernährt, wisst ihr, und lange Haare, schräge Klamotten gehabt. Der war schon bestimmt schräg in den Augen der Welt. Aber ich meine, du musst jetzt dich nicht vom Honig ernähren und Gewänder anziehen. Das ist es nicht. Aber ist es nicht cool, wenn du dir vorstellst, Gott sagt über dich, das ist ein Kind nach meinem Herzen. Das ist es, ernsthaft. Meine Zusammenfassung. Am Buch Esther finde ich ja besonders schön, dass am Ende der Böse verliert und die Guten gewinnen. Das ist schön. So schön an dem Buch Esther. Und was kann ich zusammenfassend sagen, so über die Einzelnen? Habe gute Ratgeber. Lass dich nicht manipulieren. Wenn Gott dir Macht und Einfluss gibt, dann werde nicht stolz. So viel zu Ahasverus und seiner Geschichte. Habe gute Ratgeber. Unser höchstes Lebensziel sollte sein, für und mit dem Herrn zu leben. Das ist ja eine Beziehung auf Augenhöhe mit Jesus. Gott suchen, stille zu sein, in der Gegenwart des Herrn immer wieder anzukommen. Nicht nur einmal als Projekt. Wir leben davon. Unser geistliches Leben lebt davon. Wirklich von der Gemeinschaft mit dem Herrn. Das fällt mir zu Hamans trauriger Geschichte ein, der zerfressen war von einem sehr, sehr schlechten Lebensziel. Beuge deine Knie vor Gott allein und nimm Einfluss. Da, wo du bist, da, wo du stehst, nimm Einfluss und beuge deine Knie vor nichts außer vor Gott. So viel zu Mordecai. Und dann zu Esther, handle besonnen. Sei klug und handle besonnen. Suche Gottes Willen und sei mutig im Vertrauen auf ihn. Aus einem solchen Holz sind Helden geschnitzt, ehrlich, die sich von Gott abhängig machen. Das sind die Starken. Amen. Gut.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98 174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.